FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Ich bin Markus Ulrich und ich bin der Pressesprecher vom Lesben- und Schwulenverband LSVD und wir sind die größte Interessensvertretung für und von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Das heißt, wir setzen uns ein für die Belange und Forderungen von LSBTI.
Gut, und genau deswegen bist du heute der richtige Ansprechpartner zum Thema Homosexualität in der Bundeswehr. Ich freue mich, dass ich dich heute im Telefoninterview zugeschaltet habe, direkt aus Berlin. Danke.
Ja, genau.
Gleichgeschlechtliche Orientierung galt in der Bundeswehr ja bis zur Jahrtausendwende als Sicherheitsrisiko. Warum denn das?
Also das wurde sehr stark begründet mit der Sache, dass es halt dem Ansehen der Bundeswehr schadet, dass man halt Autoritätsverlust von homosexuellen Soldaten befürchtet hat, beziehungsweise deren Erpressbarkeit, so dass es halt sozusagen auch geheimdienstlich relevant war, weil wenn Leute nicht offen schwul sein dürfen, dann sind sie vielleicht erpressbar und können damit dann halt auch innere Sicherheitsinformationen weitergeben. Das war so ein bisschen die offizielle Argumentation bis 2000, die gerechtfertigt hat, dass offen schwule Männer keine Karriere bei der Bundeswehr machen durften, also nicht Berufssoldat werden durften, nicht in einer Ausbildungsfunktion sein durften. Und über Frauen muss man auch nochmal an der Stelle auch reden, weil sozusagen ja erst 2001 überhaupt die Bundeswehr alle Laufbahnen für Frauen geöffnet hat. Vorher waren sie ja nur im Sanitäts- oder Militärmusikdienst, durften die dahin überhaupt nur mitmachen, sage ich mal.
Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Auswirkungen auf die Betroffenen genannt. Gab es da noch mehr? Was hatten die Betroffenen zu befürchten?
Also erstmal sozusagen kann man natürlich sagen, dass bis überhaupt auch 1979 Homosexualität war da ein Ausmusterungsgrund. Das heißt, als offen schwuler Mann wurde man ausgemustert und hatte so natürlich damit halt auch eine gesellschaftliche Strahlwirkung auf die ganze Generation von schwulen und bisexuellen Männern, weil man damit offensichtlich deutlich gemacht hat, dass man schwule Männer in der Bundeswehr nicht haben möchte. Das heißt, man hatte eigentlich nur die Chance, zur Bundeswehr zu gehen, wenn man sich verleugnet hat oder verheimlicht hat. Und wenn es dann irgendwie rausgekommen ist, wenn man geoutet wurde oder halt auch nicht sich verstecken wollte, dann war halt klar, dass man aus einer Position in einer leitenden angestellten Funktion zum Beispiel, dass man dann halt zum Beispiel degradiert wurde, entlassen wurde oder halt als offen Schwuler dann auch nicht mehr befördert wurde. Man durfte nicht in die Ausbildung von anderen Soldaten mit als Ausbilder sein. Man hatte halt eigentlich überhaupt nur die Möglichkeit, seinen Wehrdienst absolvieren und dann war man raus.
Nochmal zu den Betroffenen selber. Haben da in Anführungszeichen nur gleichgeschlechtlich Orientierte unter der Diskriminierung gelitten oder gab es da noch mehr Personengruppen?
Na, also ich hatte ja schon gesagt, dass Frauen generell eigentlich überhaupt nicht zur Bundeswehr durften, beziehungsweise dann nur im Sanitätsdienst oder bei der Militärmusik mitmachen durften und daher erst 2001 überhaupt die Armee geöffnet wurde für Frauen. Insofern hat man Frauen als ganze Gruppe sozusagen ausgeschlossen von der Armee und von der Karriere bei der Bundeswehr bis 2001.
Wie wurde denn diese institutionelle Diskriminierung dann beendet?
Also beendet wurde sie dann halt 2000, jedenfalls offiziell, durch den damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Also es gab einen Oberleutnant, der auch Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte, 98, und man erwartete sozusagen das Urteil. Und deswegen ist man dem so ein bisschen zuvorgekommen und hat dann am 3. Juli verfügt, dass Homosexualität kein Grund mehr für Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung oder des Status ist, so dass man halt das Rundschreiben, auf dem eigentlich dann halt nach der Entkriminalisierung im Strafrecht die Diskriminierung in der Bundeswehr beruhte, wo man halt in diesem Rundschreiben gesagt hat, offen schwule Soldaten sind halt für bestimmte Verwendung explizit ausgeschlossen, dass das damit dann aufgehoben wurde. Das war dann halt, wie gesagt, unter Verteidigungsminister Scharping damals 2000, ebenfalls mit einer neuen Anordnung.
Auf welcher gesetzlichen Grundlage war denn diese Kriminalisierung überhaupt möglich?
Also erstmal war ja sozusagen männliche Homosexualität kriminalisiert in einer ganzen Bundesrepublik im Strafrecht. Und das Strafrecht gilt natürlich auch für die Bundeswehr. Das heißt, da war einfach Paragraf 175 lange Zeit halt auch die gesetzliche Grundlage. Nach 69, wo Paragraf 175 ein bisschen entschärft wurde, und das einfache, in Anführungszeichen, Homosexualität jetzt auch legal war, gab es sozusagen dann eher so dienstliche Anordnung, wo man gesagt hat, okay, homosexuelle Handlungen sind per se jetzt kein Dienstvergehen mehr, aber wenn es einen dienstlichen Bezug gibt, dann schon. Und das hat natürlich einen großen Interpretationsspielraum geöffnet. Also was heißt dienstlicher Bezug? Und die Grundlage war dann ganz oft auch das Soldatengesetz. Also das Gesetz, was für Soldatinnen gilt bis heute. Und das hatte damals hatte bis heute sozusagen auch Paragraphen, wie man sich zu benehmen hat, um den Dienst und der Autorität der Bundeswehr nicht zu schaden. Und das war sozusagen der Paragraph, der damals dann auch genutzt wurde, um zu sagen, okay, Homosexualität schadet dem Ansehen und der Autorität der Bundeswehr und deswegen sind homosexuelle Handlungen ein Dienstvergehen. Beziehungsweise dann 1984, wie gesagt, schon gab es halt dieses offizielle Rundschreiben, wo gesagt wurde, wir wollen oder Offenschule, Männer sind nicht zugelassen für alles, was über einem einfachen Soldaten ist.
Wie viele waren denn da etwa betroffen?
Na, so richtig Zahlen gibt es natürlich nicht, weil man gar nicht genau weiß, wie viele schwule Männer überhaupt bei der Bundeswehr dann halt auch waren, beziehungsweise bis 79 durften offen schwule Männer ja gar nicht da sein. Es gibt ganz wenig Zahlen dafür. Das Verteidigungsministerium geht jetzt davon aus, dass ungefähr 1000 Betroffene jetzt noch dann nach dem Gesetz, was dann vielleicht verabschiedet wird, Entschädigung verlangen werden.
Genau, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Im September jetzt hat die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ja eine Studie zum Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität vorgestellt. Ja, gab es da dann vielleicht nochmal auch für dich neue Erkenntnisse?
Was halt einfach die Studie zum ersten Mal überhaupt macht, und da fehlen zum Beispiel auch Aufarbeitungen noch zu lesbischen Soldaten beziehungsweise auch zu Trans-SoldatInnen, dass da einfach überhaupt sich erstmalig mit diesem Thema auseinandergesetzt wurde, um zu zeigen, wie ging es denn homosexuellen Soldaten, was ist mit denen passiert. Das ist auf jeden Fall eine Pionierarbeit gewesen, auch auf historische Art, weil es natürlich relativ wenig Quellen gibt und man überhaupt erstmal angefangen hat, das aufzuarbeiten und zu gucken, okay, was ist da eigentlich passiert und wo kriegen wir halt auch Fallbeispiele her. Und das war auf jeden Fall ziemlich interessant in der Studie.
Gibt es da vielleicht auch einen Punkt in der Studie, der dir jetzt als der markanteste oder vielleicht schockierendste Punkt im Gedächtnis geblieben ist?
Naja, also ich finde sozusagen jetzt, dass das so eine offizielle Politik war und auch nicht nur informell passierte, sondern dass es tatsächlich eine offizielle und explizite Politik war, die auch umgesetzt wurde, dass man gesagt hat, okay, bis 79 ist Homosexualität überhaupt ein Ausmusterungsgrund. Das finde ich schon sozusagen, immerhin sind es ja über 10 Jahre nach der Entkriminalisierung und dann halt auch noch mal 20 Jahre gebraucht, um überhaupt dann zu sagen, okay, man kann auch Oberoffizier sein als schwuler Mann und das ist kein Ausschlusskriterium und die sind genauso gute, oder da geht es um Leistung und Homosexualität ist sozusagen kein Makel, dass sich das so lange durchgezogen hat bis in die 2000er. Das ist dann doch schon erstaunlich.
Würdest du sagen, diese Entkriminalisierung, also dass praktisch diese Diskriminierung keine Rolle mehr spielt in der Bundeswehr, hat sich das auch wirklich durchgesetzt?
Also auf jeden Fall kann man sagen, dass in den letzten 3-4 Jahren das immer mehr ein Thema geworden ist. Also die Bundeswehr auch als Arbeitsplatz, um zu gucken, wie können wir eine Armee machen, die halt nicht diskriminiert. Die Armee hat ja sozusagen, oder die Bundeswehr hat ja auch regelmäßig ihre Skandale, was rechtsradikale oder rechtsextreme Soldaten angeht. Insofern ist natürlich auch die Bundeswehr einfach nochmal öfter und in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, zu Recht. Und dass es da sozusagen aber auf jeden Fall eine offene Auseinandersetzung damit gibt und dass man auch als Verteidigungsministerin sagt, man möchte keine Diskriminierung von LSBTI in der Bundeswehr haben und dass es schwule Soldaten gibt, offen translebende SoldatInnen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ja schon Neues, was es vor 10 Jahren so noch nicht gab. Insofern ist da auf jeden Fall eine Bewegung und da sieht man einfach, dass sich sozusagen so eine Liberalisierung in der Gesellschaft durchaus auch in der Bundeswehr abbildet.
Eine weitere Neuerung ist ja, dass Diskriminierte rehabilitiert und entschädigt werden sollen. Was sagst du denn zu den angekündigten Maßnahmen?
Also wir finden es schon gut, dass das sozusagen auch eine Konsequenz hat und dass das Verteidigungsministerium sich da der Verantwortung stellt und einfach auch mal diese ganzen Dienstvergehen und Urteile, die von Wehrdienstgerichten gekommen sind in der Beziehung, dass sie halt einfach pauschal rehabilitiert werden. Das finden wir ziemlich gut. Trotzdem hat der Gesetzentwurf unseres Erachtens, also ist ja jetzt erstmal nur noch ein Referentenentwurf, also es steht ganz am Anfang der Debatte, hat er unserer Meinung nach schon noch ein paar Schwächen, wie zum Beispiel, dass halt Mischurteile nicht in eine Härtefallkommission kommen und man überlegt, wie kann man das machen. Also Mischurteile heißt, jemand wurde entlassen, weil er sozusagen seine Dienstpflichten nicht nachgekommen ist. Das wurde dann aber, vielleicht gab es nicht nur homosexuelle Kontakte, sondern der ist auch dreimal zu spät gekommen. Dann wäre das ein Mischurteil, weil man sozusagen einfach alle Dienstvergehen zusammenfasst und sagt, okay, das ist die Konsequenz aus dem ganzen Dienstvergehen. Und das könnte zum Beispiel nach dem neuen Gesetz oder nach dem Gesetz, so wie es jetzt ist, nicht rehabilitiert werden. Man kann halt auch nochmal, also im Gespräch sind ja maximal 6.000 Euro Entschädigung. Das ist auch sicherlich nochmal eine Frage, wo man nachsteuern müsste, unserer Meinung nach, weil man sagen kann, dass Leute, die nicht befördert wurden oder degradiert wurden, natürlich massive Verdienstausfälle halt auch haben, die sich ja bis in niedrigeren Rentenzahlungen niederschlagen, sodass man da einfach auch nochmal gucken muss, wie können nachweislich mehr Schaden auch finanziell kompensiert werden und entschädigt werden. Und dann ist natürlich auch die ganze Frage Kollektiventschädigung, also was ist sozusagen das EFIN Zeichen gewesen, auch in die Gesellschaft rein, was dann halt auch dazu führte, dass da ein schlechtes Bild von schwulen und bisexuellen Männern in der Gesellschaft generell, beziehungsweise auch viele dann diesen Weg gar nicht erst gehen wollten. Und dass man da auch nochmal über eine kollektive Entschädigung sprechen muss, die zum Beispiel dann dazu führt, dass das Geld eingesteckt wird in die Aufarbeitung, weitere und der Studie sozusagen, die Studie noch vertieft, die es jetzt gab, oder zum Beispiel auch in die Bildungsarbeit mit angehenden Soldatinnen steckt.
Du hast gerade schon die Spätfolgen angeschnitten, eben mit schlechterer Rente eventuell. Unter welchen Spätfolgen leiden denn die Betroffenen eventuell noch?
Ist natürlich immer die Frage, wann ist es passiert und wie lange ist es her? Aber dass auf jeden Fall natürlich da schon auch Lebensträume zerplatzt sind, beziehungsweise natürlich auch so eine Diskriminierung auch in so einer bestimmten Atmosphäre ja dann auch stattgefunden hat. Und da gibt es natürlich dann einfach auch die Frage, wie haben das Leute denn auch verarbeitet bis heute? Ne? Also manche Sachen sind natürlich auch schon 30 Jahre her, sodass Leute vielleicht da schon auch nochmal das aufarbeitet haben für sich und auch verarbeitet haben. Aber so Spätfolgen sind natürlich vor allen Dingen halt auch finanziell, beziehungsweise dass man ein Leben nicht leben durfte, was man gern gelebt hätte.
Gerade in dieser Thematik und bei der Aufklärung und Aufarbeitung, ja, was wünschen Sie sich da von Ihren Mitmenschen?
Also es geht ja sozusagen natürlich bis heute um eine Form der Abwertung von Homosexualität, die sich in ganz vielen Alltagsbegegnungen durchaus auch immer noch niederschlägt, bis hin zu Gewalt. Aber mir würde einfach sozusagen, oder ich würde schon mir wünschen, dass Homosexualität als gleichwertige sexuelle Orientierung beziehungsweise auch Transgeschlechtlichkeit als gleichwertige geschlechtliche Identität anerkannt wird und dass das halt einfach nichts ist, wo man einen Unterschied in der Gesellschaft macht, um Leute einzuteilen beziehungsweise sie dann auch abzuwerten.
Dann würde ich mich auch ganz herzlich fürs Interview bedanken. Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband aus Berlin.
Gern geschehen. Vielen Dank.
Free FM.